Freue mich. Es ist eine Ehre für mich, immer wieder das Wort Gottes austeilen zu dürfen. Ich glaube, das ist dem Markus und dem Tibi, mit denen ich mich ja hauptsächlich abwechsle, ganz ähnlich geht. Es ist eine Verantwortung vor Gott. Es ist eine Ehre, die Gott uns gibt. Weil würdig sind wir dessen nicht. Aber er beruft uns, er beruft Menschen in seinen Dienst, dass wir das Wort Gottes anderen Menschen austeilen dürfen. Jeder von uns, das ist eine Berufung, das ist ein Geschenk. Gott ehrt uns, dass wir seine Botschafter sein dürfen. Und ich finde das einfach wunderbar. Ja, ich selbst bin vom Wort Gottes selbst begeistert. Und ich möchte mit euch die nächste Zeit der Apostelgeschichte näher anschauen und werde heute im Teil 1 so eine Einführung geben. Ich lese die ersten Verse aus der Apostelgeschichte mit euch zusammen. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat, zu tun und auch zu lehren. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, Entschuldigung, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen, also den Aposteln, hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Der Autor der Apostelgeschichte, nämlich Lukas, werde ich nachher noch kurz darauf eingehen. Er sagt hier was von dem ersten Bericht, den habe ich verfasst, Theophilus. Und er meint damit das Lukas-Evangelium. Das ist sein erster Bericht, den er an diesen Theophilus geschrieben hat. Aber natürlich wusste Lukas ganz genau, und deswegen schreibt er das auch hier als Einführung, dass er das nicht nur für diesen Theophilus, wer auch immer der Theophilus genau war, wir wissen nicht mehr darüber, außer dass er ein angesehener Mann war, der ganz offensichtlich zum Glauben an den Messias gekommen ist, an Jesus Christus. Aber Lukas wusste, er schreibt das für alle Gläubigen, die noch folgen werden. Er war sich dessen voll bewusst, dass er sehr genau und zuverlässig schreiben muss und schreiben will. Und das legt er uns auch hier dar. Und er führt seinen ersten Bericht, und deswegen lese ich jetzt auch die ersten Verse vom Lukas-Evangelium noch mit vor, weil er ja gerade diesen ersten Bericht erwähnt hat. Und wie beginnt er diesen ersten Bericht, Lukas 1,1? Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut erschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. In beiden Büchern, die er schreibt, erklärt Lukas, dass er sehr genau vorgegangen ist. Er hat nicht einfach irgendwas dahin gepinselt, sondern der wusste, Auf dieses Fundament werden Millionen von Menschen noch ihren Glauben bauen. Und er sagt uns sogar, wie er vorgegangen ist. Er spricht davon, dass er Augenzeugenberichte hat, beziehungsweise Augenzeugen befragt hat. Also vor allem mit Sicherheit welche von den Aposteln und den ersten Jüngern in der Gemeinde von Jerusalem. Aber natürlich auch Paulus, der zwar nicht als einer der ersten in der Gemeinde in Jerusalem dabei war, an Pfingsten war er noch ein Feind des Messias, aber er hat natürlich sehr engen Kontakt gehabt, auch mit den Aposteln, vor allem mit Petrus. Das wissen wir, das wird uns in der Apostelgeschichte selbst auch berichtet und auch im Galaterbrief lesen wir das. Ich erwähne das so sehr, dass Lukas sich dessen bewusst war, was er hier tut und dass er ein Fundament legt für den Glauben aller nachfolgenden Gläubigen und dass er deswegen nur das schreibt, was er genau weiß, so ist es geschehen, so haben mir es die Augenzeugen berichtet. Weil das heute überhaupt nicht mehr so gesehen wird. Du wirst keine Universität mehr finden, in der das noch geglaubt wird, in Deutschland jedenfalls, aber wahrscheinlich in den meisten Ländern der Erde. Für die unter euch, die darin nicht bewandert sind, mag das erstaunlich sein, aber da wird es nicht geglaubt, dass Lukas das geschrieben hat. Da werden ganz andere Voraussetzungen angenommen. Lukas schreibt diesen zweiten Bericht, dieses zweite Buch, um darzulegen, wie die Gemeinde entstanden ist und wie sie sich die ersten Jahrzehnte entwickelt hat und was dabei wichtig ist und entscheidend ist. Er weiß, dass er hier die erste Kirchengeschichte schreibt. Es gibt viele Kirchengeschichten, die verfasst worden sind. Und das ist auch wichtig und okay. Aber keine von allen anderen Berichten, egal welcher Professor die geschrieben hat, sind inspiriert durch den Heiligen Geist. Hoffentlich ist viel Wahres dabei. Also von den Kirchengeschichten, die ich zum Beispiel gelesen habe, die so als Standard galten zu meiner Studienzeit, das Handbuch der Kirchengeschichte zum Beispiel, da sind Gläubige, die an die Bibel glauben, im Lauf der Geschichte, im Lauf der 2000 Jahre, die werden von diesen Professoren, die da ihre Beiträge leisten, nur unter ferner Liefen überhaupt erwähnt. Bibelgläubige Christen, und sie werden in der Regel als negativ gesehen und bewertet. Das ist so der Standard gewesen. Deswegen sind sie auch verfolgt worden, bis zum heutigen Tag, ja. In vielen Ländern der Erde werden unsere Geschwister verfolgt. Auch bei uns hast du manche Nachteile, aber du wirst noch nicht verfolgt. Aber Lukas schreibt diese erste Kirchengeschichte und das ist die einzige, die ganz und gar völlig wahr ist. Die genau Gottes Sicht widerspiegelt, die vom Heiligen Geist inspiriert ist, auf die wir uns ganz verlassen können. Und er schreibt es als ein Zeugnis, dass Gott am Wirken ist und dass er nicht aufhören wird zu wirken. Das werden wir noch sehen. Selbst das spiegelt sich in der Apostelgeschichte wider. Und vielleicht werden wir auch sehen, was können wir daraus lernen als einzelne Nachfolger Jesu, als einzelne Christen. Aber was können auch wir als Gemeinde daraus lernen? Ich glaube, Lukas hat durch den Heiligen Geist schon vieles aufgeschrieben, damit wir dadurch ermuntert und auch geleitet werden in unserem Leben als Jünger Jesu und als Gemeinden. Deswegen können wir uns immer wieder auch die Frage stellen, auch wenn wir zu Hause die Apostelgeschichte lesen: Herr, was können wir daraus lernen? Was willst du uns mitgeben? Und da werden immer wieder Dinge sein, die der Heilige Geist uns zeigen wird. Ganz kurz etwas zu der Stellung der Apostelgeschichte im gesamten Neuen Testament. Die Apostelgeschichte, die ist so wie eine Brücke, die verbindet das, was Jesus, so wie Lukas es gerade auch geschrieben hat, was er getan und gelehrt hat. Diese Zeit des Wirkens Jesu, des Messias, die verbindet die Apostelgeschichte mit dem, wie dann das Evangelium von Jesus in alle Welt ausgebreitet worden ist, wie die ersten Gemeinden entstanden ist, wie der Heilige Geist angefangen hat zu wirken, wie er vorher in der Heilsgeschichte noch nie gewirkt hat. Es ist eine Brücke, die Apostelgeschichte verbindet die Zeit Jesu mit der Zeit der Gemeinde. Und sie verbindet, man kann es auch so sagen, das, was über Jesus geschrieben ist, mit dem, was über die Gemeinde geschrieben ist von den Aposteln, die Lehrbriefe, vor allem die Lehrbriefe des Apostels Paulus, aber natürlich auch von Petrus und Johannes und dann auch von Jakobus und Judas. Nun noch mal kurz etwas zu dem Lukas selbst, der Autor des Lukas-Evangeliums und auch der Apostelgeschichte ist. Ich schlage mal auf, Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 14. Ihr dürft gerne mit aufschlagen, wenn ihr wollt. Vielleicht können wir es auch hier an die Leinwand schmeißen, Kolosser 4, 14. Einfach nur Kolosser 4,14. Es grüßen euch Lukas, der geschätzte Arzt, und Demas und so weiter. Das ist eine Grußliste am Ende des Kolosserbriefes, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Da wird Lukas als geschätzter Arzt mitgenannt. Und dann können wir uns noch anschauen, das habe ich euch gerade vorgelesen, im Lukas-Evangelium Kapitel 1, 1 bis 4, da sehen wir, dass er auf der einen Seite Arzt war vom Beruf, gläubig geworden ist an den Herrn Jesus, an der Missionsarbeit des Apostels Paulus zeitweise teilgenommen hat, aber dass er auch ein sehr akribischer Historiker ist, der genau nachgeforscht hat, was er uns im Evangelium und in der Apostelgeschichte aufgeschrieben hat. Er ist ein sehr, sehr genauer Historiker. Das sehen wir an vielen Punkten. Und es sind so, so viele Dinge in der Apostelgeschichte zum Beispiel berichtet, viele Namen von Herrschern. Gehen wir dann drauf ein, wenn wir an diese Stellen hinkommen. Und viele dieser Dinge sind an der Universität völlig in Frage gestellt worden. Und heute wissen wir von archäologischen Ausgrabungen schon relativ viel, dass genau die Namen richtig sind, dass die Zeit, die Lukas nennt, wann das geschehen ist, genau zutrifft. Und ich bin überzeugt, je mehr wir finden werden in der Archäologie, desto mehr wird es bestätigt werden, was Lukas schreibt. Also, ihr werdet auch noch sehen, in der Apostelgeschichte gibt es zwei Abschnitte, in denen Lukas vom Stil her anders schreibt. Er schreibt normalerweise immer so, sie haben das gemacht, die Apostel haben das gemacht, der Apostel Petrus hat das gemacht und der Apostel Paulus hat das gemacht und so weiter. Immer, wo er nicht dabei war, schreibt er ganz klar, das hat er von anderen erzählt bekommen, und das schreibt er auf. Aber dann gibt es zwei Passagen, in denen er schreibt wir. Und ich möchte euch die nennen. Ihr könnt die, wenn ihr wollt, im Vorhinein schon lesen. Wenn wir dann mal hinkommen, sehen wir uns die genauer an. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 10 bis 40 und Apostelgeschichte 20, Vers 6 bis 28 und auch noch Vers 31. Da ist er selber dabei. Und das erkennt man daran, dass er plötzlich im Wir-Stil schreibt. Und aus dem können wir auch sehen, dass er der Verfasser wirklich der Apostelgeschichte ist. Zudem auch bei den frühen Kirchenvätern das auch bezeugt ist, dass Lukas der Verfasser ist. Über die Abfassungszeit noch etwas. Die Apostelgeschichte beginnt natürlich direkt mit der Zeit sozusagen ab Ostern, ab der Auferstehung. Da setzt ja Lukas ein und sagt, er ist den Aposteln und den Jüngern erschienen 40 Tage lang, bis er aufgenommen worden ist. Er meint natürlich die Himmelfahrt Jesu. Also, und Jesus ist gekreuzigt worden und auferstanden im Jahr 32 nach Christus. Diese Zählung, die wir heute haben, die ist natürlich eine spätere Einrichtung, aber sie ist sehr korrekt gemacht. Ich habe in der Universität noch gelernt, wie falsch die ist und dass der Mönch sich groß geirrt hat, der die eingeführt hat. Und wissen wir heute alles, wenn man es wissen will, viel besser. Wir haben viel mehr Informationen. Ihr könnt da, wenn ihr wollt, zum Beispiel Dr. Liebe anhören über diese Thematik, ja, die Chronologie des Alten Testaments, die Chronologie des Neuen Testaments. Er berichtet da viele dieser Dinge und das ist sehr, sehr einfach zu verstehen und klipp und klar. Wunderbare Sache. Also im Jahr 32 setzt die Apostelgeschichte ein und sie endet mit dem, dass der Apostel Paulus ja nach Rom gehen muss, weil er sich auf den Kaiser berufen hat. Er wurde ja angeklagt von den jüdischen Führern. Die wollten ihn natürlich um die Ecke bringen. Ja. Und dann hat er sich schlussendlich, um seinen Hals zu retten, auf den Kaiser berufen. Das konnte er, weil er römischer Staatsbürger war. Sonst hätte er das gar nicht gekonnt. Aber dann blieb ihm schlussendlich auch nichts anderes übrig. Dann musste er nach Rom. Wenn du dich einmal auf den Kaiser berufen hast, dann konntest du nicht mehr plötzlich sagen, ah, vergess es, sondern dann musstest du das auch durchziehen. Ja? So ist er nach Rom gekommen als Gefangener, aber relativ frei. Der Soldat oder die Soldaten, die den bewacht haben, die haben dann schon gemerkt, der läuft uns nicht davon. Im Gegenteil, der hilft uns. An manchen Orten haben sie das mehr und mehr gemerkt. Aber er ist dann 60 nach Christus ungefähr in Rom angekommen. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte ganz am Ende, das werden wir dann noch sehen, dass er ganze zwei Jahre, in einem eigens gemietet, das hat er selber bezahlt, in einem Haus eingemietet war. Dort war er als Gefangener festgesetzt, aber er konnte Leute aus der Gemeinde oder auch aus der Synagoge empfangen, konnte dort frei lehren. Und ganze zwei Jahre hat er das gemacht. Das wird uns noch berichtet von Lukas. Und dann endet die Apostelgeschichte völlig abrupt. Es wird noch nichts berichtet von Lukas über den Prozess dann selbst, ob der stattgefunden hat, nicht stattgefunden hat, ja, wie es mit dem Apostel Paulus dann weiterging. Aber ich glaube, auch das ist vom Heiligen Geist geführt. Es ist das einzige Buch, das so offen endet. Und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen, ein literarisches Zeichen, die Geschichte des Evangeliums, die Ausbreitung des Evangeliums geht weiter. Da gibt es kein Ende. Ja, das ist ein ganz eigenartiger Schluss in der Apostelgeschichte. Und ich glaube, dass der genauso inspiriert ist und seine Bedeutung hat. Zu gegebener Zeit werden wir dann auf diese Details näher eingehen, wenn wir eben so weit sind. Das letzte Wort in der Apostelgeschichte, das genannt wird, heißt praktisch so, er hat das Wort, das Wort, das wird frei verkündigt, uneingeschränkt. Das ist das letzte Wort. Damit endet dieses Buch. Und ich glaube, das ist auch genau dieser Ausdruck, dieser, es wird weitergehen, es geht weiter. Das hört nicht auf mit meinem Bericht, sondern es wird weitergehen, wie der Herr Jesus es gesagt hat. Aber er erwähnt es nicht so, sondern einfach dadurch, dass dieses Buch offen endet, ja, wird es angedeutet, dass das Evangelium immer weiter verbreitet wird und die Gemeinde Jesu ausgebreitet wird und wächst. Noch eine kleine Aufgabe. Johannes, wenn du mir einen Zeitwächter noch magst, nach 35 Minuten gibst du mir ein deutliches Zeichen, okay? Gut. Etwas ganz kurz noch zu den ersten Versen. Inhaltlich, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Zu tun und zu lehren. Lukas sagt, was ich euch im ersten Bericht geschrieben habe über Jesus, ich schreibe euch nicht nur, was er gelehrt hat, sondern auch, was er getan hat. Und er deutet damit schon an, bei unserem Herrn Jesus gibt es eine völlige Übereinstimmung zwischen dem, was er gesagt hat, gelehrt hat und er hat selber auch gelebt. Eine ganz wunderbare Übereinstimmung, die wir in unserem Leben sicherlich so nicht aufweisen können, aber durch das Wirken des Heiligen Geistes wachsen wir auch darin, dass es immer mehr übereinstimmen kann. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwann perfekt sind, aber dass wir darin wachsen dürfen. Und das ist ja zu unserem eigenen Wohl, aber es ist auch zur Ehre des Herrn. Aber das wird von Jesus gesagt. Er berichtet uns, was er gelehrt und getan hat, was er getan hat und gelehrt hat. Und das ist natürlich für uns ein Vorbild, dass in unserem Leben es immer mehr zusammenkommt, was wir sagen und was wir tun. Wie gesagt, wir leben in der Vergebung und in der Gnade, dass wir uns da nicht grämen müssen, ja, dass wir das nicht völlig schaffen. Das ist sehr wichtig. Deswegen ist ja Jesus am Kreuz gestorben und ist auferstanden, damit wir die Vergebung der Sünden haben und uns nicht selbst verurteilen müssen, nicht grämen müssen. Aber wir dürfen wachsen im Geist Gottes. Und dann schreibt weiter Lukas, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte. Die Apostel sind von Jesus ganz persönlich berufen worden, auserwählt worden. Aber das ist nicht nur bei den Aposteln so. Bei denen ist es uns natürlich aufgeschrieben. Ja, die Apostel haben wirklich eine ganz herausragende Stellung, weil sie die ersten Augenzeugen sind. Und solche zwölf Apostel wird es nie mehr geben. Aber Apostel wird es weiterhin geben. Das werden wir dann auch weiter sehen in der Apostelgeschichte. Aber solche natürlich nicht mehr. Weil man kann nur am Anfang eben das erste Mal dabei sein. Alle weiteren Generationen stehen auf ihrem Fundament. Ja? Aber er hat sie auserwählt. Jesus Christus erwählt auch dich und mich aus. Wir sind nicht zufällig hier, sondern weil Gott uns in seiner Gnade auserwählt hat, dass wir an ihn glauben dürfen, dass wir irgendwann, wie der Walter am Anfang so einführend gesagt hat, durch die Hilfe anderer Gläubigen zum Licht hingedreht worden sind, ja, die uns aufmerksam gemacht haben, vielleicht auch mit zitternden Knien, ja, die uns auf Jesus hingewiesen haben. Und irgendwann ist es der Heilige Geist, das Licht Gottes in unsere Herzen hineingeschienen und wir durften Jesus als unseren Herrn und Erlöser erkennen. Da hat Offenbarung stattgefunden, aber das ist auch Auserwählung. Das haben wir nicht verdient. Und wir sind auserwählt auch zu einem Dienst, nicht nur zur Errettung, auch zu einem Dienst. Nicht nur die Apostel sind auserwählt worden von Jesus, sondern sie sind auch ein Vorbild, wie sie auserwählt worden sind. So wirkt der Heilige Geist bei jedem Einzelnen. Er hat dir Begabungen und Berufungen gegeben, die du entdecken kannst. Und es ist gar nicht so schwer zu entdecken, Herr, wo willst du mich denn haben? Als junger Christ fragt man sich da vielleicht, ja. Aber der Herr will dich einfach da haben, wo er dich begabt hat. Wenn du merkst, dafür habe ich ein Herz, dafür, für was auch immer, dann bist du genau dorthin berufen, das zu tun. Das gilt so in allen Bereichen deines Lebens. Der Herr wird dir nie eine Berufung geben für etwas, wo du keine Begabung dafür hast, keine Leidenschaft, versteht ihr? Die Apostel sind berufen worden, auserwählt worden von Jesus, weil er schon auch wusste, wenn der Heilige Geist dann mal in ihnen wohnt, Das sind Burschen, von Angsthasen werden die zu mutigen Männern. Und 11 von ihnen haben ihr Leben hingelegt, weil sie für Jesus Zeugnis abgelegt haben. 11 sind ermordet worden. Die besten Männer ermordet diese Welt. Es war schon immer so. Wenn ihr mal die wirkliche Kirchengeschichte lest, dann werdet ihr das sehen. Das sind Männer, die kannst du durchgehen, die gehen dann bis Bonhoeffer in unseren Breiten, die gehen aber in China, ja, in anderen Staaten des Islam. Die besten Männer und Frauen kann diese Welt nicht ausstehen, weil sie verkündigen, wer Jesus ist und weil sie natürlich auch und auch wir mit Jesus auch einen Maßstab verkündigen, nämlich den Maßstab Gottes. Und das kann diese Welt nicht ertragen. Aber sie sind auserwählt worden, aber eben, das ist auch bei jedem Gläubigen so. Es wird auch nie einer in den Himmel kommen, den Gott nicht auserwählt hat vorher. Und wir sind auserwählt vor Erschaffung der Welt, sagt uns Paulus in einem seiner Briefe. Vor Erschaffung der Welt sind wir schon auserwählt worden. Das ist eine Perspektive Gottes natürlich. Ja. Das können wir Menschen gar nicht erfassen. Aber es wird keiner im Himmel sein am Ende, im neuen Jerusalem, wo Jesus überrascht sein wird. Was, du bist auch da? Ja? Nach dem Motto, ich wollte dich eigentlich vielleicht gar nicht da haben oder so. Nee, es wird nicht passieren. Und es wird auch keiner dort sein, der nicht dort sein will. Keiner wird zur Rettung gezwungen. Kein Mensch. Aber Gott weiß von Anfang an, wen er haben will. Das ist Auserwählung und das geschieht im Praktischen, auch in unserem Leben. Berufung, all das gehört da dazu. Natürlich auch die Errettung, die Erlösung, dass wir Jesus überhaupt kennenlernen dürfen, ist Auserwählung. Es ist eine große Gnade, völlig unverdient, nicht zu begreifen. Und doch ist es die Geschichte, dass wir alle auserwählt werden. Ja. Und dann in unsere Berufung hineinfinden dürfen, als Erlöste zu leben. Die Macht der Sünde ist abgeschnitten, ist zerbrochen über uns. Wir dürfen unseren Charakter immer mehr Jesus ähnlicher werden lassen. Aber wir dürfen auch in diese Begabungen hineinkommen, die er in unser Leben hineingelegt hat. Sei es die natürlichen, die geheiligt werden, natürliche Begabungen, aber auch die geistlichen Begabungen. Und dann wirst du ganz einfach finden, wo der Herr dich haben will und welchen Dienst du machen kannst. Der Herr wird dich in das reinführen, was er dir gegeben hat, was in deinem Herzen brennt. Von daher ist es wirklich nicht so schwierig zu wissen, wo will der Herr mich haben. Ja gut, natürlich, es gibt Grunddienste in der Gemeinde Jesu. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der begeistert die Toiletten putzt. Aber das gehört eben auch dazu. Das meine ich jetzt mit Berufung nicht unbedingt. Ja. Das gehört auch zur Berufung dazu, dass man Grunddienste macht. Das musst du als Familienmutter, als Familienvater auch zu Hause machen. Also, mancher wickelt sein Baby gern und mancher wickelt es, weil es sein Kind ist. Weil es gemacht werden muss, ja, dieser Liebesdienst für das Baby. Aber nicht jeder macht es begeistert. Aber es gibt welche Eltern, die können das dann wahrscheinlich auch beruflich irgendwo in einer Kinderkrippe gut machen. Und mancher sagt sich, nicht mein Ding, ja. Und so ist es aber in vielen Dingen. Ja, es gibt Grunddienste, die müssen einfach getan werden und da müssen wir zusammenhelfen und zusammenstehen. Aber wenn es darum geht, einfach bestimmte spezifischere Dienste zu machen. Da darfst du ruhig sagen, Herz, du hast mir die und die Leidenschaft gegeben, sei es für Kinder da zu sein, für Jugendliche da zu sein, für Erwachsene da zu sein, für bestimmte Gruppierungen bei den Kindern oder bei den Jugendlichen oder bei den Erwachsenen. Du wirst es genau merken und dann kann man es auch ausprobieren und sich immer mehr hineinfinden. Okay, danke schön. Ein letzter Punkt, Nachspielzeit. Diesen den Aposteln hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. In sicheren Kennzeichen hat er sich lebendig dargestellt. Lukas erwähnt hier wiederum, dass wir uns auf das, was er uns hier berichtet, absolut draufstellen können mit unserem ganzen Leben. Wenn er schreibt, dass Jesus den Aposteln und den anderen, die bei ihnen waren, zum Beispiel erschienen ist in diesem Obergemach, als sie noch nicht den Heiligen Geist empfangen hatten vor Pfingsten, in dieser Zeit ist er ja den Jüngern erschienen. Wenn er mit ihnen gegessen hat, damit sie sehen, dass er nicht nur Geist ist, ja, dann kannst du dich darauf verlassen, dass er mit ihnen gegessen hat. Das glaubt kein Mensch mehr. Wenn du solche Sachen glaubst und sagst es deinem Professor, dann bist du außen vor, dann wirst du an der Uni nie mehr Karriere machen. Dann bist du weg vom Fenster. Ja. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Lukas schreibt, ihr könnt euch darauf ganz verlassen. Was ich berichte, so ist es geschehen. So haben es mir die Augenzeugen berichtet. So haben die das erlebt. Du kannst dein Leben darauf stellen und du kannst darauf sogar dein Leben sterben. Sichere Kennzeichen. Und das ist so wichtig. Denn wer will schon sein Leben führen auf etwas, was irgendjemand zusammenfantasiert hat, sich selbst ausgedacht hat. Das würde ich auch keine Menschen verkündigen wollen. Lukas sagt, wir folgen keinen Erfindungen, keinen Märchen, keinen Mythen. Wir folgen dem, was geschehen ist. Amen.